So schlimm wie im Zweiten Weltkrieg. NATO-Chef Rutte droht mit Apokalypse. In der Stadt Syra. Von der Leyen will illegale Migration mit noch mehr Migration bekämpfen. Und Schockzahl zur Teuerung. Jeder zweite Österreicher spart beim Essen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Der Welt stockt der Atem, denn im Westen setzen die Hardliner nun endgültig auf Konfrontation. Während Trump den Ukraine-Frieden verhandelt, kündigt NATO-Chef Mark Rutte einen apokalyptischen Krieg an. Mitten in Berlin spricht er offen von einem neuen Stalingrad. Doch plötzlich gibt es auch Hoffnung. Unser Schwerpunkt heute in den Nachrichten auf 1. Er wurde empfangen wie ein Staatsgast. Das Berliner Wachbataillon stand Gewehr bei Fuß. Am Donnerstag besuchte NATO-Generalsekretär Mark Rutte die deutsche Hauptstadt. Er traf sowohl Bundeskanzler Friedrich Merz als auch Außenminister Johann Wadephul. Über den konkreten Inhalt der Gespräche wurde offiziell kaum etwas mitgeteilt. Die Pressekonferenz im Kanzleramt bestand aus Höflichkeiten und allgemeinen Floskeln. Deutlicher und für viele deutlich beunruhigender wurde Rutte später bei einem Auftritt in der Bayerischen Landesvertretung. Dort erklärte er, die Zeit von Konflikten auf Distanz sei vorbei. Dann wählte der NATO-Chef Worte, die Beobachter geradezu als die Ankündigung eines Weltkrieges deuteten.
Konflikt.
Der Konflikt steht vor unserer Tür. Russland hat den Krieg nach Europa zurückgebracht und wir müssen auf einen Krieg von jener Größenordnung vorbereitet sein, den unsere Großeltern oder Urgroßeltern erdulden mussten.
Die Vorbereitung eines solchen Krieges kostet Geld und das will die EU ausgerechnet bei dem anvisierten Kriegsgegner eintreiben. Dazu will die EU-Kommission vor allem Zugriff auf die seit Beginn des Ukraine-Krieges eingefrorenen Vermögenswerte in Westeuropa. In einem ersten Schritt wurden diese nun Russland dauerhaft entzogen. Bisher musste die Entscheidung alle 6 Monate durch die Mitgliedstaaten einstimmig verlängert werden. Ein juristischer Winkelzug erlaubte Brüssel jetzt allerdings, das Erfordernis der Einstimmigkeit zu umgehen. Der Rückgriff auf Notstandsvollmachten ermöglichte eine Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit. Die ablehnende Haltung Ungarns fiel daher nicht ins Gewicht. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán kommentierte den Vorgang auf X mit den Worten: Mit der heutigen Entscheidung endet die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union. Um das russische Vermögen nicht nur einzufrieren, sondern auch der Ukraine zur Verfügung zu stellen, bedarf es allerdings der Mitwirkung Belgiens. Dessen Banken verwahren die Summen. Bisher verweigert die belgische Regierung aus Furcht vor russischer Vergeltung eine Herausgabe. Doch das könnte sich ändern. Wie das Magazin Politico aus EU-Diplomatenkreisen erfuhr, droht Brüssel hinter den Kulissen damit, Belgien bei einer Weigerung genau wie Ungarn zu behandeln. Ignoriert und politisch kaltgestellt. Kurz vor Weihnachten herrscht in Bulgarien regelrechte Aufbruchstimmung. Nach wochenlangen Protesten ist die pro-westliche Regierung am Donnerstag zurückgetreten. Sie kam damit einem Misstrauensvotum im Parlament zuvor. Allein in Sofia waren rund 150.000 Menschen auf die Straße gegangen. Auslöser war der neue Staatshaushalt. Nach Ansicht der Opposition soll er die wahre finanzielle Lage des Landes verschleiern. Offenbar, um die von der EU geforderte Euro-Einführung zum Jahreswechsel abzusichern. Die Proteste wurden von mehreren Oppositionsparteien getragen. Der Widerstand gegen den Haushalt war dabei vor allem der gemeinsame Nenner sehr unterschiedlicher Gruppen. Doch viele hoffen jetzt auf einen tiefgreifenden Wandel. Die Europaabgeordnete der Partei Wiedergeburt, Rada Lajkova, sagte gegenüber auf 1. Der Sturz der bulgarischen Regierung zeigt, dass der Staat der Korruption, der Oligarchie und der Mafia soeben zu Ende gegangen ist. Jetzt sei, so Lajkova, die Zeit für eine Neugründung des bulgarischen Staates und einen neuen Gesellschaftsvertrag. Bereits vor Monaten hatten mehr als 700.000 Bulgaren für ein Referendum zum Erhalt der Nationalwährung Lev unterschrieben. Doch die Behörden verboten die Abstimmung. Doch nicht nur in Bulgarien kommt es zu großen Protesten. Auch in London haben sich große Demonstrationen angekündigt. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens berichtet für Sie aus London.
Wenn irgendetwas nicht so aussehen sollte, wie es sein muss, rufen Sie sofort die Polizei. Mindestens 10-mal habe ich eben diesen Satz gehört, eine Durchsage im Zug vom Flughafen ins Herz von London. Wahrscheinlich waren herrenlose Gepäckstücke gemeint, aber man kann sich nicht sicher sein im Land der entfalteten Moraldiktatur. Denn Großbritannien ist an einem Scheideweg. Wird die Insel ein Rammbock des linksliberalen Great Reset oder geht sie doch einen anderen Weg? Aktuell steht es nicht sehr positiv um das Vereinigte Königreich. In keinem einzigen Land gibt es so viele Festnahmen wegen angeblicher Hassrede. Jüngst kursierte eine Statistik von über 12.000 Fällen. Britische Medien haben sie recherchiert und sie relativiert, aber die Tendenz ist doch am Ende geblieben. Und der Premierminister Keir Starmer, als im vergangenen Jahr eine Migrantenbande Mädchen ermordete, da hetzte er nicht etwa gegen die Täter, sondern gegen jene, die gegen dieses Verbrechen demonstrierten. Aber es gibt auch andere Entwicklungen. In den vergangenen Monaten wurde Großbritannien erschüttert von gigantischen Demonstrationen. Hunderttausende gingen auf die Straße hier in London, beispielsweise gegen Migrantenkriminalität und illegale Migration. Der Aktivist Tommy Robinson, der selbst monatelang im Gefängnis saß, hatte diese Manifestation organisiert. Und morgen soll wieder demonstriert werden gegen die digitale ID. Das ist auch ein Lieblingsprojekt des Premierministers Keir Starmer. Bis 2029 soll das, was Kritiker ein digitales Gefängnis nennen, was möglicherweise abgeglichen werden kann mit anderen Daten, zu einer Art Totalüberwachung in Kraft treten. Vor einigen Wochen wurde bereits einmal dagegen demonstriert. Auch da waren viele, viele 10.000 auf der Straße. Wie viele es morgen sein können, warten wir es ab. Ich werde es Ihnen berichten. Und auch politisch tut sich einiges. Die alten Parteien, vor allem die Labour-Partei, sind unbeliebt wie nie zuvor. Dagegen ist Reform UK, die Partei des Brexit-Vaters Nigel Farage, bei 30% auf Platz 1. Im Mehrheitswahlsystem sagt das nicht so viel über die Anzahl der Mandate aus. Und auch im eigenen Haus, wenn man so will, kriegt Keir Starmer Konkurrenz. Eine Abspaltung der Labour-Partei, die nennt sich Your Party, um den früheren Labour-Chef Jeremy Corbyn hat sich gebildet. Ihnen geht es vor allem um die Gaza-Frage. Sie haben sich allerdings bei ihrem ersten Parteitag Ende November schon fast wieder zerstritten. Und so wird die verändernde Kraft in Großbritannien wohl eher von Farage und Reform UK ausgehen.
Wie Sie sehen, scheut auf 1 keine Kosten und Mühen, um für Sie eine brandaktuelle Berichterstattung zu gewährleisten. Wir sind überall vor Ort, wo sich antiglobalistischer Protest regt. Egal ob in Berlin, Wien oder London. Möglich ist das nur, weil wir auf Ihre Unterstützung vertrauen. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie unter www.auf1.tv unterstützen. Und auch an anderer Stelle kommt Unruhe in die transatlantisch geprägten globalistischen Strukturen. Denn in den USA sollen Überlegungen kursieren, eine Alternative zum G7-Format der 7 größten Industriestaaten zu gründen. Das geht aus einem Bericht des Fachblatts Defense One hervor, das sich auf geheime Teile der neuen US-Sicherheitsstrategie beruft. Dem neuen Forum namens Core 5 sollen demnach neben den USA auch Russland, China, Indien und Japan angehören. Ein solches Bündnis würde mit 3,49 Milliarden Einwohnern rund 43% der Weltbevölkerung repräsentieren. Auffällig ist, dass kein einziger EU-Staat vertreten ist. Ebenso wenig wie die pro-westlichen Staaten Kanada und Australien. Beobachter werten dies als ein Zeichen für den politischen Bedeutungsverlust des liberalen Westens und als Tendenz zu einer Multipolarisierung Stabilisierung der Weltordnung. Ein Gesundheitssystem, das Angst erzeugt, unnötig eingreift, nur Symptome behandelt und längst den ganzen Menschen aus dem Blick verloren hat. Mit Ronny Weikel, Gerd Reuter, Heiko Schöning und Walter Weber diskutierten am diesjährigen AWEF gleich vier prominente Ärzte der Corona-Freiheitsbewegung ihre Sicht der aktuellen Zeit. Ein besonders deutliches Zeichen gegen die Kriegshetze setzte dabei der Gynäkologe Ronny Weikel. Laut ihm sei jeder Mensch von Haus aus für Frieden. Um den drohenden Krieg zu verhindern, müssten wir jetzt mutiger werden und unseren Wunsch nach Frieden gegenüber der Politik deutlich artikulieren, so der Mediziner.
Ich glaube, dass jeder Mensch von Haus aus für Frieden eingestellt ist. Ich glaube, jeder Mensch ist von Haus aus ein friedliebender Mensch. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er kann nur überleben in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und damit diese Gemeinschaft funktioniert, ist natürlich Frieden eine wichtige Voraussetzung. Ich glaube mal, der Wille zum Frieden ist jedem Menschen eigentlich angeboren. Ich glaube, jeder Mensch sehnt sich nach Frieden. Das müssen wir nur wieder auf den Punkt bringen. Und wir müssen vielleicht mutiger werden, dass wir diesen Wunsch nach Frieden aussprechen, dass wir unseren Politikern nicht zulassen, dass die von Kriegsbereitschaft reden und fantasieren. Wer will das? Wem nützt das irgendwie? Wir müssen da entschieden uns positionieren und dagegen widersprechen.
Das gesamte Panel sowie viele weitere Inhalte des diesjährigen Alternativ-WEF in Prag sehen Sie unter www.auf1.tv. Am Sonntag erscheint dort das große Interview mit AfD-Frontfrau Alice Weidel. Auch sie findet für die Kriegshetze der Eliten deutliche Worte. Schalten Sie ein. Am Mittwoch hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel auf einer internationalen Konferenz zur Bekämpfung von Schlepperei und illegaler Migration gesprochen. Im Zentrum ihrer Rede stand jedoch weniger die Frage von Grenzsicherung oder Rückführungen, sondern ein grundlegend anderer Ansatz. Die Europäische Union wolle zunehmend darauf setzen, die illegale Masseneinwanderung durch den Ausbau legaler Zuwanderungswege zu bekämpfen. Wie von der Leyen diesen Kurs begründet und welche konkreten Schritte Brüssel plant, zeigt der folgende Ausschnitt aus ihrer Rede.
Und deshalb müssen wir mehr sichere, legale Wege nach Europa eröffnen. Wir müssen mehr Brücken zwischen unseren Kontinenten bauen. Wir haben uns gerade darauf geeinigt, einen neuen Talentpool zu schaffen. Er wird die europäischen Arbeitgeber und ihre Bedürfnisse mit nicht-europäischen Arbeitssuchenden und ihren Fähigkeiten zusammenbringen. Und tatsächlich starten wir das Pilotprojekt eines Gateway-Büros in Indien, sodass dies legale Arbeitsmöglichkeiten in Europa eröffnen wird. Und es könnte als Blaupause für Partnerschaften mit anderen Ländern dienen, wenn wir es gut machen.
Für auf 1 Innenpolitik-Redakteur Filippo Ehmer ist das der Beweis, dass die EU mit dem neuen Asyl- und Migrationspakt niemals vorhatte, die Ersetzungsmigration tatsächlich zu begrenzen. Stattdessen täusche man die Bevölkerung mit einem Etikettenschwindel. Wörtlich kommentiert er: Statt illegaler Masseneinwanderung aus dem Nahen Osten setzt man auf legale Masseneinwanderung aus Indien. Mit denselben verheerenden Resultaten für die Identität unseres Kontinents. Der Hessische Landtag wird in Zukunft schärfere Möglichkeiten zur Bekämpfung von Kritikern unter den Landtagsmitarbeitern haben. Am Donnerstag haben die Fraktionen der Systemparteien dazu eine Verschärfung des Fraktions- und des Abgeordnetengesetzes beschlossen. Danach dürfen Mitarbeitern von Fraktionen und Abgeordneten in Zukunft der Zugang zum Landtag sowie die Gehaltszahlungen verweigert werden, wenn es sich um sogenannte Verfassungsfeinde handelt. Wer in diese Kategorie fällt, bestimmt das Landesamt für Verfassungsschutz, eine dem CDU-Innenminister unterstehende, weisungsgebundene Behörde. Obwohl das Gesetz formell neutral formuliert ist, wird die Regelung einhellig als auf die AfD zugeschnitten interpretiert. Christian Rohde, der verfassungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, kommentierte dazu, Zitat: Je nach politischem Programm eines Innenministers kann ein Verfassungsschutzbericht einen opportunen Zuschnitt bekommen. Dazu passt, dass die Regierungsparteien bis jetzt kein einziges konkretes Beispiel für einen Mitarbeiter nennen könnten, der der die Funktionsfähigkeit des Parlaments gefährde. Diese Praxis ist nicht neu. Auch die aus Corona-Zeiten bekannte Aktivistin Sabrina Kollmorgen hat im Bundestag bereits ähnliche Repressionen erfahren. Gegenüber auf 1 schildert sie ihren Fall.
Ich habe am 4.12. eine förmliche Zustellung bekommen mit einem Bescheid, mit einem Beschluss, 18 Seiten lang begründet. Mir ist der Antrag auf Hausausweis untersagt und verwehrt worden. Und zeitgleich ist ein absoluter Betretungs- und Hausverbot ausgesprochen worden und das, wie gesagt, begründet in 18 Seiten lang. Meine Accounts wurden gesperrt und ich bin quasi aktuell arbeitsunfähig. Es gleicht einem Berufsverbot. Die Begründungen sind, mir wird Kontaktschuld unterstellt und vorgeworfen zu dem kritischen Blatt Demokratischer Widerstand und zu den Chefredakteuren Anselm Lenz und Hendrik Sodenkamp. Allein die Anfrage auf ein Interview führt hier zu einer Begründung für das ausgesprochene Hausverbot.
Das vollständige Interview mit Sabrina Kollmorgen sehen Sie unter www.auf1.tv. Deutschland steuert auf eine demografische Katastrophe zu und ein Ausweg ist nicht in Sicht. Das zeigen die Ergebnisse der 16. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, die gestern vom Statistischen Bundesamt in Berlin vorgestellt wurden. Demnach könnte sich die Anzahl der Rentner in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln, bei sinkender Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter. Bereits heute kommen auf 100 arbeitsfähige Personen 33 Rentner. Bis zum Jahr 2070 würde dieser Wert auf mindestens 43 Pensionäre ansteigen. Bei einer ungünstigen Bevölkerungsentwicklung könnten es sogar 61 Rentner auf 100 Erwerbstätige werden. Das wäre fast eine Verdoppelung des aktuellen Werts. Carsten Lummer, Leiter der Abteilung Bevölkerung im Statistischen Bundesamt, kommentiert dazu wörtlich und gegendert. Dann kämen auf einen Leistungsempfänger aus den Alterssicherungssystemen weniger als 2 Einzahlende. Dabei unterstrich er, dass diese Lücke auch durch Zuwanderung nicht geschlossen werden könne. Beobachter warnen, dass eine solche Entwicklung das Rentensystem zwangsläufig bis über seine Grenzen treiben würde. Laut aktuellen Ergebnissen des Demokratiemonitors vertraut nur noch jeder dritte Österreicher dem politischen System. Ein genauer Blick auf die Auswertung zeigt, dass dieser Vertrauensverlust besonders durch die anhaltende Teuerung angetrieben wird. Denn diese hat es in sich. Laut Demokratiemonitor mussten in den vergangenen 12 Monaten 47% der Bevölkerung, also knapp jeder zweite Österreicher, beim Lebensmitteleinkauf einsparen. Mehr als ein Drittel griff wegen steigender Preise auf Erspartes zurück oder musste sich Geld leihen. Besonders stark betroffen ist das untere Einkommensdrittel. Doch auch die Mitte der Gesellschaft gerät zunehmend unter Druck. 68% der Mittelschicht sorgen sich mittlerweile, ihren bisherigen Lebensstandard künftig nicht mehr halten zu können. Entsprechend dominiert die Teuerung auch die politische Agenda der Bevölkerung. 35% nennen sie als derzeit wichtigstes politisches Anliegen, noch vor Verteilungsfragen oder Zuwanderung. In Österreich hat der Nationalrat die Einführung eines ausschließlich digitalen Eltern-Kind-Passes beschlossen. Damit wird ein weiteres zentrales staatliches Instrument vollständig in den digitalen Raum verlagert. Ab dem 1. Oktober 2026 sollen neu festgestellte Schwangerschaften nur noch elektronisch dokumentiert werden. Ab März 2027 auch die Daten neugeborener Kinder. Die Regierung verweist auf organisatorische Erleichterungen, bessere Vernetzung und hohe Datenschutzstandards. Kritiker warnen hingegen vor dem schrittweisen Wegfall analoger Alternativen und einer zunehmenden Abhängigkeit von digitalen Infrastrukturen. FPÖ-Konsumentenschutzsprecher Peter Wurm spricht etwa von einem gravierenden Eingriff in die Wahlfreiheit und kommentiert wörtlich: Das Recht der Menschen auf ein analoges Leben wird mit Füßen getreten. Es gibt keine Wahlfreiheit mehr. Man wird in ein digitales Korsett gezwungen. Der Schritt reiht sich in eine Reihe aktueller Digitalisierungsprojekte ein. Allen voran in die laufende, flächendeckende Einführung einer digitalen Identität in Form der ID Austria. In der Schweiz wächst der Widerstand gegen das geplante Vertragspaket mit der EU. Kritiker warnen vor einem schleichenden Verlust der staatlichen Eigenständigkeit. Nun mehren sich Vorwürfe der gezielten Irreführung der Bevölkerung. Der Grund: Im Rahmen der Vernehmlassung, einem zentralen Instrument der direkten Demokratie, wurden über eine eigene Plattform der Bewegung Maßvoll mehr als 1300 Stellungnahmen an Außenminister Ignacio Cassis übermittelt. Doch dieser erklärte sie pauschal für ungültig, da sie angeblich programmgeneriert worden seien, obwohl sie persönlich von Bürgern eingebracht wurden. Gleichzeitig behauptete der Bundesrat, 74% der Stellungnahmen hätten die EU-Verträge unterstützt. Laut Maßvoll-Initiator Nicolas Rimoldi ist das Gegenteil der Fall. Tatsächlich seien nur 17% positiv gewesen, 83% kritisch oder ablehnend. Bis zur Volksabstimmung 2026 dürfte das EU-Vertragspaket eines der brisantesten politischen Themen der Schweiz bleiben. Am Mittwoch ist in Australien das weltweit erste gesetzlich verankerte Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren in Kraft getreten. Auf 1 hat darüber umfassend berichtet. Nun formiert sich juristischer Widerstand. Das Online-Forum Reddit hat Klage gegen das Gesetz eingebracht. Das US-Unternehmen beantragte beim australischen High Court die Aufhebung der Regelung und argumentiert, das Verbot verletze die verfassungsrechtlich geschützte Freiheit der politischen Kommunikation. Zudem werfe das Gesetz ernsthafte Fragen des Datenschutzes und der politischen Meinungsäußerung für alle im Internet auf, teilte Reddit in einer Erklärung mit. Die Klage richtet sich gegen den australischen Staat und Kommunikationsministerin Annika Wells. Plattformen sind nach dem neuen Gesetz verpflichtet, minderjährige Nutzer zu sperren. Andernfalls drohen Strafen von bis zu umgerechnet 28 Millionen Euro. Und wir kommen zum Interview des Tages. Unter dem Motto Zurück zu den Wurzeln veranstaltete der schweizerische Verein Wir ein Impulstreffen zum Jahresabschluss. Unter den zahlreichen Referenten befand sich auch der Arzt, Autor und Molekulargenetiker Dr. Michael Nehls, der aktuell auch Teil der Corona-Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag ist. Auf 1 konnte am Rande der Veranstaltung mit Dr. Nehls über die Auswirkungen der Corona-Impfungen und den Stand aktueller Erkenntnisse sprechen.
Herr Dr. Nehls, Sie haben das Spike-Protein beim Corona-Symposium im Deutschen Bundestag als Biowaffe bezeichnet. Warum?
Naja, weil es genau das ist. Also man hat ja schon festgestellt, dass das SARS-CoV-2-Virus aus der Biowaffenforschung kommt, aus Wuhan. Das glaube ich natürlich sei keine Frage mehr, obwohl ich sie heute Abend in meinem Vortrag nochmal ausführlich diskutieren werde, was der Ursprung ist, was gemacht worden ist, wie es zur Biowaffe sich entwickelt haben könnte oder ja, wie es eben entwickelt wurde, um Schadwirkungen maximal auf den Menschen auszuüben. Allerdings die Elemente, die man einkloniert hat in das Virus, um es eben schädlich zu machen, insbesondere für unser Immunsystem, auf die T-Zellen, haben wir ja zum Beispiel HIV-Insertionen gemacht, vom HIV-Virus Insertionen gemacht, die dann eben die T-Zellen angreifen und eben Ursachen sind für die schweren Verläufe mit eben der Angriff auf unser Immunsystem. Diese Elemente sind relativ schnell mutiert, weil sie eben unnatürlich sind. Das hat schon Luc Montagnier festgestellt, der Nobelpreisträger, der das HIV-Virus ja entdeckt hat. Und er hat 2020 schon im April festgestellt, dass einerseits diese Insertionen da sind, die unnatürlich sind, andererseits aber auch schon gezeigt, warum sie unnatürlich sind, weil sie sehr schnell wegmutieren. Das heißt, das Virus wird schnell harmloser und das ist sozusagen auch eine gute Sache. Das habe ich aber schon vorhergesagt in meinem Buch Herdengesundheit, dass man einfach nur abwarten müsste eigentlich. Das Virus wird immer weniger gefährlich sein, weil nur ein gefährliches Virus hat Probleme, sich zu vermehren, weil natürlich, wer schwer krank wird, niemanden mehr anhustet, sondern ja nicht in die Gesellschaft geht, sondern sich zurückzieht. Naja, und das Gefährliche an der Biowaffe ist es eben das, also die eigentliche Biowaffe ist dann nicht das Virus, sondern der Teil des Virus, der modifiziert wurde, das Spike-Protein. Und das Spike-Protein wurde in unveränderter Form, also wirklich in der Urform, die aus dem Labor kroch, auf irgendeine mysteriöse Weise in dieser Urform wird die den Menschen injiziert. Und es wäre wahrscheinlich noch eine wesentlich größere Schadwirkung gewesen, wenn man nicht de facto russisch Roulette gespielt hätte. Das heißt, nicht jeder hat wirklich eine Impfung bekommen, also Impfung in Anführungsstrichen, wo das Spike-Protein, die mRNA, der genetische Code, intakt war. Man weiß, es gibt Chargen, die sind gefährlicher als andere. Und das heißt, die Schadwirkung wäre wahrscheinlich noch wesentlich größer gewesen, hätte man allen Menschen tatsächlich intakte mRNA gespritzt. So haben viele Glück gehabt, aber auch einige Pech gehabt. Und die Pechwirkung, die sieht man eben dann an den massiven Zahlen von Impfnebenwirkungen. Also die Biowaffe de facto, die dann genutzt worden ist, ist das Spike-Protein von SARS-CoV-2, weil SARS-CoV-2 selbst keine sinnvolle Biowaffe wäre, weil eben in der Natur die Biowaffe sich selbst entschärft. Aber was man nicht entschärft hat, war eben das Spike-Protein, was den Leuten verimpft wurde.
Jetzt war es so, dass relativ schnell gehandelt werden musste während der Corona-Pandemie, während dem Ausbruch. Glauben Sie, den Verantwortlichen oder der Regierung sind die Risiken klar gewesen?
Ich gehe mal davon aus, zumindest konnten Sie nicht einfach behaupten, dass seien keine Risiken. Jedes Medikament braucht 5 bis 10 Jahre Entwicklungszeit und muss intensiv getestet werden auf Toxizität, auf langzeitige Auswirkungen, auf Gesundheit, auf Schadwirkungen. Das ist natürlich noch wesentlich elementarer bei einer Substanz, die man Menschen gibt, die gar nicht krank sind. Ich meine, wenn jemand krebskrank ist, dann ist er vielleicht so in einer Stresssituation, er weiß, der Tod naht, dann riskiert man möglicherweise das eine oder andere experimentelle Medizin. Aber man experimentiert nicht mit Säuglingen, mit Schwangeren, mit Kindern, nur auf die fiktive Behauptung, das würde jetzt auch älteren Menschen zugutekommen, weil man plötzlich keine Viren mehr verteilen kann. Also diese Absurdität der Herdenimmunität, die überhaupt nicht erreichbar ist. Mein Buch Herdengesundheit zum Beispiel habe ich 10 Gründe damals schon genannt, warum Herdenimmunität nicht möglich ist. Und das hat sich komplett bewahrheitet. Was ich in dem Buch aber auch gezeigt habe, ist, das wusste man schon 2020, dass die Problematik nicht das Virus ist, sondern das Milieu, sprich der eigene Körper, da ja nicht jeder einen schweren Verlauf hatte, sondern nur manche. Und der gemeinsame Nenner all derer, die schwere Verläufe haben, konnte man schon sehr früh zeigen, war ein Mangel an einem Vitalstoff, vor allem im Winter. Deswegen nenne ich es auch Erdunkelungskrankheit. Die respiratorischen Erkrankungen sind keine, wie man so im Volksmund sagt, Erkältungskrankheiten. Es ist nicht die Kälte, wo das Problem darstellt, sondern die Verdunkelung im Winter. Weniger Sonnenlicht, weniger Vitamin D-Spiegel. Und der Vitamin D-Spiegel sorgt eben dafür, dass das Immunsystem nicht mehr adäquat reagiert, hyperreagiert. Das nennt man einen Zytokinsturm. Und das ist eben verantwortlich, nicht nur für Covid-Verläufe, auch für Influenza, RSV, all diese respiratorischen Erkrankungen. Die Problematik definiert sich immer aus einem Zytokinsturm. Das wusste man von Anfang an. Selbst Lauterbach hat noch getweetet im September 2020. Es ist für ihn vollkommen klar, dass jetzt Studien zeigen, die gab es nämlich zu dem Zeitpunkt schon, dass Studien zeigen, dass ein Vitamin-D-Mangel für schwere Verläufe sorgt und für langanhaltende Infektionen, also für eine erhöhte Infektionskette. Das wusste er alles, hat aber dann vergessen, als er Bundesgesundheitsminister wurde. Also ganz klar, man hätte eine Alternative gehabt, eine gesunde Alternative, die nicht nur für respiratorische Krankheiten schützt, insofern, dass man keine schweren Verläufe hat, sondern auch generell für unsere Gesundheit elementar ist. Aber das würde halt eine komplett neue Medizin erfordern, nämlich eine, die den Ursachen von Krankheiten nachgeht. Und die Medizin haben wir noch nicht, aber die werden wir bald haben, weil ich schätze mal, mehr Leute wachen jetzt auf und wenn die Mehrheit der Menschen aufgewacht ist, dann wird man eine Medizin einfordern, die eben Krankheitsprävention aufgrund von Ursachen von Krankheiten betreibt und nicht einfach nur Symptombehandlung, die zum Teil in der Behandlung noch mehr Nebenwirkungen erzeugt. Das heißt noch mehr Symptome, die man wieder behandeln muss. Und dann haben wir einen Teufelskreis, der am Schluss dazu führt, dass ältere Menschen plötzlich 20, 30 Medikamente schlucken.
Sie haben jetzt bereits Karl Lauterbach, den ehemaligen deutschen Gesundheitsminister, erwähnt. Was würden Sie Karl Lauterbach oder auch Christian Drosten denn noch gerne entgegnen?
Naja, also ich meine, was soll man den Menschen entgegnen? Ich kann es gar nicht fassen, dass es sind ja beides Ärzte, ne? Dass man so den ärztlichen Ethos verletzen kann und damit Menschen verletzen kann. Ich habe den Menschen eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich glaube, die sollten einfach beschämt sich in ihr Kämmerchen zurückziehen oder einfach mal zugeben, was passiert ist, weil wenn sie jetzt noch etwas Gutes tun wollen, also auf dem sozusagen dem Konto der, wie nennt man das nochmal, die, was ist das richtige Wort dafür? Es gibt auch dieses Karma, ja, von ihrem Karma-Konto könnten sie meiner Ansicht nach noch etwas Gutes tun, wenn sie jetzt zugeben würden, wer verantwortlich war dafür, also mitverantwortlich war, dass sie so gehandelt haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das alles selbst ausgedacht haben. Da ist das System dahin, das hat ja global gewirkt und wenn sie ja ihre Hintermänner nennen würden, ja Namen, ja Hintergründe, Zusammenhänge auf ihrem Karma-Konto, könnten sie wahrscheinlich noch etwas Gutes tun und es wäre auch dringend notwendig.
Angesichts all der Absurditäten, die während der Corona-Zeit stattgefunden haben, welche hat Sie am meisten schockiert?
Ja, die meiste hat mich geschockiert. A, dass man wusste, dass man mit einem Nachweisverfahren von DNA-Schnipseln eine Pandemie betreiben kann und es gezielt gemacht hat. Dahingehend habe ich ja auch Drosten befragt bei der letzten Enquete. Kann man auch gerne mal verlinken auf meinen Kanal, da habe ich es noch genauer besprochen. Ganz, ganz wichtig, dass man versteht, warum ich in der Art und Weise gefragt habe, weil er wusste, 2014 hat er es selbst öffentlich gemacht, dass man mit PCR massenhaft angewandt eine Pandemie konstruieren kann und hat es dann gnadenlos 2020 mit dem eigenen PCR-Assay umgesetzt. Das fand ich schon mal eine Riesenabsurdität. Und die zweite ist natürlich, dass man dadurch nicht nur Lockdowns und all diese anderen Sachen gemacht hat, um die Menschen in die Spritze zu treiben, sozusagen als Befreiung, sondern dass man sogar so weit gegangen ist, die Schwangeren und Kindern ja zu injizieren, muss man natürlich sagen. Als Arzt, man könnte gerade heulen, wenn man sich das bringt. Es ist unfassbar einfach.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Freitagabend und ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.